Menards' 11% rebate is here. From lighting to lumber, from doors to floors, the bigger the project, the bigger the rebate. From painting projects to that new kitchen makeover and designing that outdoor space of your dreams, save big on any project you're tackling. Hurry into Menards for an 11% rebate on everything. Mail-in rebate is a merchandise credit check, not a point-of-sale discount. Redeemable on future in-store purchases only. Not on future purchases on Menards.com. See store for details.
Save big money at Menards.
Faschismus und katholische Kirche. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Natürlich bedeutet das Position beziehen immer auch, dass man sich Anfeindungen ausliefert. Allerdings, wer in Zeiten des wiederkehrenden Faschismus, beziehungsweise eines, der sich nun wieder laut äußert, ja sogar eines der höchsten Ämter im Staate entweder innehat, wie in der Person des Walter Rosenkranz, seines Zeichens erster Nationalratspräsident, der sich nicht entblödete, tatsächlich eine Gedenkveranstaltung zur Auschwitz-Befreiung im Parlament zu leiten, oder anstrebt, wie Herbert Kickl, der Volkskanzler wohlgemerkt, nicht Bundeskanzler werden möchte. Wer die Geschichte nicht kennt, meint, mit Volkskanzler ist ein Kanzler gemeint, der für das Volk ist. Deshalb hat er in Österreich ja so leichtes Spiel. Denn da ist man seit Jahrzehnten der Meinung, dass es bei uns keinen Faschismus gegeben hätte. Und Hitler, nachdem sich Kickl den Namen Volkskanzler gibt, hatte großen Widerstand vorgefunden, als er Österreich annektierte. Konträr war er doch wie ein Held empfangen worden. Aber die Tausenden, die ihm am Heldenplatz zujubelten, waren wohl nur StatistInnen gewesen. Also ja, Österreich hat einen Hang zum Faschismus, der nun wieder unverhohlen verbreitet wird, wogegen sich wohl Widerstand formiert, aber auch sehr viel Unterstützung findet. Was man den führenden Köpfen der verschiedensten menschenverachtenden Strömungen leider attestieren muss, sie machen ihre Sache gut. Denn sie sind intelligent, strategisch denkend und haben Geduld. Sie sind achtsam und vorausplanend. Das bedeutet, dass sie sehr gut darin sind, die Fehler der anderen für sich auszuschlachten. Und wenn wir auf diesem Weg dreimal die Richtung ändern, was soll's? Sie sind am Puls der Menschen. Sehr deutlich wurde das zu Zeiten von Corona, wo sie plötzlich auf Seiten der SchwurblerInnen und Corona-LeugnerInnen standen. Das war strategisch klug, weil diese tausenden Menschen auf die Straße gingen und, indem sie sich deren Sache zu eigen machten, konnten sie viele dieser Stimmen lukrieren. Denn schließlich wollten sie mit ihnen die Freiheit behalten oder erst erkämpfen. So zumindest das Narrativ. Ein weiteres Beispiel für die Wendehalsigkeit der Faschisten, die politischen Ämter bekleiden, ist der Vollspaltenboden bei Schweinen. Hat sich die FPÖ zunächst als Gegnerin inszeniert, haben sie natürlich bei der entscheidenden Abstimmung für das Verbleiben derselben votiert. Wohl um nicht die ÖVP, mit der sie zu der Zeit koalierten, nicht zu verärgern. Eine weitere Eigenschaft, die den Faschisten zugeordnet werden kann, ist ihr langer Atem. Das bedeutet, sie lassen sich Zeit, wissen, dass man die Menschen nicht von jetzt auf gleich auf Linie bringt, sondern man geht den Weg der kleinen Schritte. Womit ich nun auch endlich beim Thema bin, die neue Annäherung an die katholische Kirche. Die Argumentationsweise, was das betrifft, ist nachvollziehbar und klingt eigentlich recht harmlos. So fordert die FPÖVP in Niederösterreich, dass in allen Klassenzimmern wieder Kreuze hängen, denn schließlich sind wir Christen, also nach wie vor über 50%, sind zumindest nach ihrer Aussage Mitglieder der katholischen Kirche. Wobei man natürlich fragen müsste, wie viele davon ihren Glauben leben, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die Kinder sollten auf jeden Fall wieder christliche Werte lernen, wie es heißt. Was grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Ich möchte noch ausführen, was für mich damit gemeint ist und wohl auch für einen gewissen Jesus Christus, von dessen Namen sich das Adjektiv herleitet und was von Seiten der strammen, aufrechten Rechten darunter zu verstehen ist. Es soll also von staatlicher Seite her laut und deutlich gesagt werden, wir sind Christen und wir wollen das auch in staatliche Einrichtungen vermitteln. Es spricht grundsätzlich auch nichts dagegen, echte christliche Werte wie Nächstenliebe, Toleranz, Einsatz für die Schwachen etc. zu lehren. Aber das ist damit leider nicht gemeint. Wenn man auch hier ein wenig in der Geschichte zurückblickt, so kann man erkennen, dass die Zeit vor der sogenannten Säkularisierung eine äußerst düstere war. Die Macht, die der katholischen Kirche eingeräumt wurde, wurde von dieser schamlos zur Unterdrückung, Enteignung und Versklavung genutzt. Die Macht der Kirche war skandalös. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Kirche ein riesiger Wirtschaftsapparat war, der darüber hinaus, wie der Adel, keine Steuern bezahlen und eigentlich Narrenfreiheit hatte. Wie zum Beispiel durch das Zugeständnis einer eigenen, vom Staat unabhängigen Gerichtsbarkeit, die immer noch nicht ganz abgeschafft ist, was sich daran zeigt, dass ein als Bischof fungierender Mensch, der als Päderast überführt wurde, nicht etwa in staatliche Obhut, also ins Gefängnis kommt, sondern sich heimlich, still und leise in ein Kloster absetzen kann, in dem er ruhig und friedlich die letzten Jahre seines Lebens verbringen darf. Bei jedem anderen ging ein Aufschrei durch die Medien, nicht jedoch, wenn es sich um einen hohen kirchlichen Würdenträger handelt. Jedenfalls ist die katholische Kirche reich und mächtig und sitzt mit am Tisch der Reichen und Mächtigen, die über die Geschicke der kleinen Menschlein befinden, das ganz ohne Berücksichtigung der christlichen Werte. Und wenn ich von Versklavung spreche, dann ist es tatsächlich wörtlich zu nehmen. Denn bis ins Jahr 1986, das ist jetzt genau 39 Jahre her, gab es in Irland sogenannte Magdalenenheime, benannt nach eben jener Maria Magdalena, die gerne von der Kirche als Sünderin hingestellt wird, als gefallene Frau, wie es so schön heißt. In Wahrheit aber mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine taffe Geschäftsfrau war, die einen Wanderprediger mit Namen Jesus von Nazareth und seine Kumpane finanziell unterstützte. In Irland sind Mädchen, die schwanger wurden und nicht verheiratet waren, in die besagten Magdalenenheime abgeschoben worden. Denn sie galten als Sünderinnen, als Schande für die Familie. Selbst dann, wenn das Baby das Ergebnis einer Vergewaltigung war, wie es nicht selten vorkam. Jedenfalls wurde die Frau bestraft und niemals der Mann. In diesen Heimen bekamen sie, unter strenger Bewachung von Nonnen, die sie bis zur letzten Minute vor der Niederkunft zu härtester Arbeit zwangen, ihr Kind, das dann an reiche, kinderlose Familien verkauft wurden. Sie profitierten von der kostenlosen Arbeitskraft der Frauen und von deren Kindern. Was geschah nach der Geburt? Durften die Frauen wieder nach Hause gehen? Ein normales Leben führen? Nein. Abgesehen davon, dass sie kein Zuhause mehr hatten, denn schließlich hatten ihre eigenen Familie sie verstoßen und würden sie nicht mehr zurücknehmen, so wurde gesagt, um ihre große Sünde wieder gut zu machen, müssten sie bis zum Ende ihres Lebens in dem Heim bleiben und hart arbeiten. Der Verdienst ging natürlich nicht an die Frauen, sondern an die Kirche. Es war also möglich, mit dem Einverständnis des Staates wohlgemerkt, Frauen in Europa bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts gefangen zu halten, sie Arbeit leisten zu lassen, ohne sie dafür zu bezahlen und ihnen gegen ihren Willen ihre Kinder wegzunehmen. Das ist das Gesicht der Kirche, wenn sie sich gewiss ist, der Staat unterstützt mich. Selbst wenn es sich um einen handelt, der offiziell nicht klerikal ist. Nun haben wir seit rund 100 Jahren aus gutem Grund die Trennung von Kirche und Staat, was nicht zuletzt der sozialen Bewegung zu verdanken ist. Der sogenannte laizistische Staat ist eine Erfindung der Moderne. Und noch dazu eine sehr gute, wird durch die eingeschränkte Sicht einer Religionsgemeinschaft der Zwang dazu beseitigt und die staatliche Autorität kann objektiv entscheiden oder könnte es zumindest. Dazu kommt noch, und auch das ist für die Faschistinnen natürlich erschreckend, dass der moderne Staat nicht umsonst Religionsfreiheit in die Verfassung geschrieben hat und ein eindeutiges Bekenntnis für die Menschenrechte abgelegt hat. Das heißt, jede und jeder darf sich der Religionsgemeinschaft anschließen, die sie oder er für sich für gut befindet. Oder kann auch ohne religiöses Bekenntnis bleiben. All das darf keinen Einfluss haben auf die berufliche Laufbahn oder andere Vor- oder Nachteile bringen. Auch das ist zu begrüßen. Religion ist in einem laizistischen Staat Privatsache und soll es auch bleiben. Denn niemand darf aufgrund seiner Religionszugehörigkeit oder sonst eines Merkmals beurteilt werden. Deshalb haben religiöse Symbole in einem Klassenzimmer oder sonst einem öffentlichen Raum nichts verloren. Es muss eine ganz klare Trennung geben zwischen Staat und Kirche, wobei der Staat sicherzustellen hat, dass er sich nicht einmischt. Die Schule ist auch kein Ort der christlichen Erziehung, sondern der Bildung. Wirklich gemeint ist jedoch, dass mit dem Wiedereinzug des Kreuzes in die Lehranstalten ein ganz klares Bekenntnis gegen den Islam und natürlich auch gegen das Judentum abgelegt wird. Denn das ist es, worum es den Faschisten tatsächlich geht. Die Erniedrigung anderer Religionen. Das Kreuz als Symbol der Bekämpfung der sogenannten Ungläubigen. Ausgrenzung soll befördert werden. Das hat allerdings nichts mit den eingangs erwähnten christlichen Werten zu tun. Aber es kommt noch besser. Ausdruck der christlichen Werte ist, dass es verpflichtende Nikolausfeste geben muss. Zunächst einmal ist der Nikolaus bzw. das Fest für ihn nichts weiter als banale Folklore und hat keinerlei theologischen Mehrwert. Es soll die Lust des Volkes am Tamtam befriedigt werden. Allerdings ist es auch bezeichnend, dass unter den unzähligen katholischen Heiligen gerade der Bischof von Myra eine solche Rolle spielt. Es ist wohl nicht weit hergeholt, dass mit der Fokussierung auf diesen Heiligen, der in der Türkei wirkte, auf eine Entislamisierung hingewirkt werden soll. Spannend ist außerdem, dass es den VerfechterInnen der Rückkehr in vorlaizistische Zeiten wichtig ist, dass nicht nur der Nikolaus kommt, sondern auch der Krampus. Der Krampus, der mit der christlichen Lehre so gar nichts zu tun hat, doch auch hier gilt es zu überlegen, was hinter dieser Forderung steckt. Es ist die Rückkehr zur schwarzen Pädagogik, die in rechtskonservativen Kreisen nach wie vor Anklang findet. Denn die Kinder lernen, dass gute Taten durch den Nikolaus belohnt und böse durch den Krampus bestraft werden. Und zwar durchaus mit handfester Gewalt. Doch zumeist ist deren Anwendung gar nicht notwendig, denn die Gestalt des Krampus ist so furchteinflößend, dass sein Erscheinen alleine ausreicht, um die Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen. Und ihnen dann noch zu sagen, dass sie der Krampus holt, wenn sie schlimm sind, ist der Gipfel. Es ist eine äußerst fragwürdige Erziehungsmethode und deshalb einer rechtskonservativen Gesinnung würdig. Menschen dazu anzuhalten, brav zu sein, weil sie sonst mit äußerster Brutalität bedroht werden, das hilft natürlich sehr, Menschen in der Gesellschaft zu haben, die sich frei entwickeln und sich für das Gute entscheiden, weil es zielführend ist, nicht weil sie Angst haben. Aber das ist ein anderes Thema. Nun mag das vielleicht auf den ersten Blick noch recht harmlos erscheinen. Doch wir erinnern uns an das Vorgehen in kleinen Schritten. Wenn man sich an diese Änderung gewöhnt hat, kann man auch einen Schritt weitergehen. Dann ist es auch weniger auffällig und wird ebenso akzeptiert mit der Zeit wie der erste. Die katholische Kirche und der Faschismus haben einiges gemeinsam und können deshalb auch gut miteinander. Der erste wesentliche Punkt, den übrigens jener Christus des Neuen Testaments strikt abgelehnt hätte, ist das Autoritätsprinzip. Ein starker Führer an der Spitze ist wichtig. Die Hierarchie der Geschlechter, die sich auch in beiden Ideologien findet. Männer, weiße, heterosexuelle Männer haben das Recht, Frauen zu unterdrücken, sowie andere Ethnien, und ganz unten kommen die Tiere und die Natur, die dazu da ist, von den weißen Männern ausgebeutet zu werden, also alles, was unter ihnen steht, und das ist eben alles außer ihnen selbst. Deshalb darf es nicht verwundern, dass die FPÖ nicht nur nichts für die Erhaltung einer intakten Natur übrig hat, sondern sogar alles tut, um die Zerstörung der Umwelt, der Artenvielfalt voranzutreiben. Das zweite Merkmal ist das des absoluten Gehorsams, den sowohl kirchliche als auch faschistische Obrigkeiten einfordern. Und wer nicht gehorcht, den besucht der Krampus, allerdings in Form von Exekutionsorganen. Das dritte Merkmal ist die Gier nach Macht, nach Landbesitz und Reichtum. Auch darin finden sich katholische Kirche und Faschismus. Man denke an die Befreiungstheologie in Südamerika oder die Kirche der Armen, die von der Amtskirche verfolgt wird, und zwar vehement. Dahinter steht auch ein gemeinsamer Feind, der Kommunismus und der Sozialismus. Wobei ich überzeugt bin, Jesus hätte sich auch hier auf die Seite der Armen, Entrechteten und Marginalisierten gestellt und hätte eine fettgefressene, autoritäre, räuberische Amtskirche verurteilt. Deshalb hat der Vorstoß mit den Kreuzen, dem Krampus und dem Nikolaus nichts mit echten christlichen Werten zu tun oder will nichts von diesen Wurzeln wissen, sondern mit der Etablierung einer unterdrückenden, autoritär herrschenden und ausgrenzenden Politik. Man muss nicht so weit gehen, gleich Klerikalfaschismus zu wittern, aber wenn man sich die faschistischen Regime in der Geschichte ansieht, so konnten die meisten sehr gut mit der Kirche und umgekehrt. Wenn man dies ernst nimmt, so ist es keineswegs so, dass man den sprichwörtlichen Teufel an die Wand malt, sondern es ist ein äußerst gelungener Schachzug im Kampf gegen Liberalisierung, Sozialismus und Kommunismus, also letztlich gegen ein Christentum, wie Jesus es gewollt hätte, das den Geist von Love, Peace und Tofu in sich trägt. Ich freue mich, dass du auch diese Episode von Love, Peace and Tofu bis zu Ende gehört hast. Wenn du von nun an keine von diesen mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, schreib mir auch gerne deine Meinung, entweder in die Kommentare oder in eine E-Mail an hello@novelsforyou.com und sei wieder dabei, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.